Die wenigsten Menschen führen eine Beziehung nur über eine sexuelle Ader. Also die viele dieser Girlfriend-Boyfriend-Experiences, die wollen auch von ihrem Tag erzählen und von wie es in der Arbeit war. Und da würde der Bot, ehrlich gesprochen, sehr schnell sagen, ja, ist schön und gut, dass dein Chef heute blöd zu dir war, aber du siehst doch echt sexy aus. Komm, lass uns hier unter die Dusche springen.
Wir sind eher eine Mischung aus einer Cam-Seite und Big Brother. Also du kannst wirklich in der Wohnung verschiedene Räume 24/7 angucken. Echte Leute in ihren echten Wohnungen mit ihren echten Partnern. Der Fetisch Voyeurism bedeutet natürlich Leuten zugucken, auch beim alltäglichen Leben.
Was erzählst du auf Partys, was du beruflich machst?
Ja, ne, ich habe einen Shop für getragene Unterwäsche.
So geht's Startup. Mit Nina Annika Klotz.
Hi, hier ist Paul von Bloom Stories. Ich freue mich auf eine prickelnde Unterhaltung mit dir. Lass dich darauf ein und ich werde dir ein einzigartiges Erlebnis verschaffen, das du so schnell nicht vergisst. Du glaubst mir nicht? Ich werd's dir zeigen.
Ja, ihr seid schon richtig hier. Hallo und herzlich willkommen zu So geht's Startup oder besser zu einer Sonderfolge von So geht's Startup, einem Special sozusagen zum Thema Sextech. Was ihr da gerade gehört habt, das war ein Chatbot, mit dem man flirten kann oder eigentlich besser noch sexten, der im Chat einigermaßen individuell auf den Gesprächspartner reagiert, aber dann irgendwann auf jeden Fall zur Sache kommt. Quasi Sexting mit Erfolgsgarantie. Dahinter steckt ein Startup aus Bayern, dessen Gründer ihr hier später auch noch hören werdet. Tech als Enabler von gutem Sex. Das ist das zentrale Thema, mit dem wir uns in diesem Podcast beschäftigen wollen. Kann Technologie im Allgemeinen und KI im Speziellen vielleicht sogar Sex in der Zukunft verändern, besser machen? Was kann Sextech? Und dann natürlich auch weitergedacht, eine neue Technologie als Enabler einer Verbesserung, das ist ja im Grunde das Prinzip aller Startups. Das ist der Pitch aller Gründerinnen und Gründer. Wir können mit unserem Produkt einen Bereich, einen Markt, eine Branche innovieren, revolutionieren. Das ist das, worauf Investoren wetten und das ist auch das, was junge Unternehmen zu Erfolgsstartups macht. Also fragen wir uns natürlich auch, wie stehen Investoren, Business Angel und Venture Capitalgeber zu Sextech?
I've defined sex tech as any form of technology or tech venture that is designed to innovate, disrupt and enhance in any area of human sexuality and human sexual experience.
Wen ihr da gerade gehört habt, das war Cindy Gallop, eine britische Unternehmerin, jahrzehntelang führend in der Werbebranche und seit geraumer Zeit Tech-Gründerin. Sie hat da auf der TechCrunch Disrupt 2019 in San Francisco gesprochen. Der Ausschnitt ist aus einem Panel auf der sogenannten Extra-Crunch-Bühne. Gallop beansprucht für sich, die Kategorie Sextech geprägt und definiert zu haben, als sie ihr Startup Make Love Not Porn gegründet hat. Make Love Not Porn ist eine Plattform, wo die Gründerin quasi realistische Darstellungen von Sex im Gegensatz zum realitätsfernen Hardcore-Plastik-Porn anbieten will. Da geht es dann auch so ein bisschen um Aufklärung und Information, aber eben alles mit dem Ziel, dass die Menschen im Nachgang besseren Sex haben, der mehr Spaß macht. Sie hat ihre Idee 2009 auf einem TED-Talk vorgestellt, der seither einer der meistgesehenen ist. Und seitdem ist sie Vorreiterin, eine Pionierin im Sextech-Bereich. Deshalb dachte ich auch, dass es eine ganz gute Idee ist, ihre Sicht hier einmal einfließen zu lassen. Zusammenfassend sagt sie ja, alles Tech ist Sextech, wenn es eingesetzt wird, um Sex zu innovieren, um zu disrupten und zu verbessern. Und genau da setzt auch mein erster Gast eigentlich an. Er wollte Sex besser, also wieder besser machen. Die Geschichte von Mike ist eigentlich uralt und urbekannt. Als er und seine Frau Eltern wurden, haben sie irgendwann festgestellt, dass der Sex nicht mehr der war, der er mal war. Und auch klassische Startup-Genese eigentlich, aus einem selbst erlebten Problem heraus haben die beiden dann eine Lösung kreiert und ihr Sextech-Startup gegründet. Bloom Audio Stories.
Unser Leitgedanke war dann auch so ein bisschen, irgendwie will doch jeder gefühlt irgendwann mal einen Dreier in seinem Leben haben. Zumindest hat jeder diese Fantasie mal. Und dann haben wir gesagt, wie wäre das, wenn man diese dritte Person zum Beispiel über ein Audio hinzuzieht? Also wenn du sagst, wir holen uns jetzt eine dritte Person ins Schlafzimmer, die uns beide anspricht und vielleicht uns auch Anweisungen gibt und sagt, so, was könnten wir hier machen? Und das war dann eigentlich so der Startpunkt, wo wir gesagt haben, okay, wir experimentieren mit Audios für Paare, die dann eben das Paar ansprechen und auch so im Endeffekt haben wir es dann Guided Sex genannt. Das war so der Startpunkt und das war unsere Kernproduktidee. Und von da sind wir dann aber eben in die Intimate Stories reingegangen, wo wir gesagt haben, das ist jetzt eher nicht eine Ansprache, nicht ein Guide, sondern das ist einfach eine Audio-Story. Das ist ein Hörspiel, das ist halt eher was Voyeuristisches, wo man eben zuhört, wie andere Menschen einfach Sex haben.
Und wie das dann klingt, das können wir hier auch mal anhören.
Von unten klingt leise die Musik herauf. Und aus einem der hinteren Zimmer hören wir plötzlich etwas. Das tiefe, erregte Stöhnen eines Mannes. Eigentlich wollten wir uns gerade ein zweites Glas Champagner holen, aber jetzt sind wir neugierig. Mein Mann dreht sich mit hochgezogener Augenbraue und einem verschmitzten Lächeln zu mir. Ich nicke ihm zu und ziehe ihn mit in den Raum, aus dem das Stöhnen kommt.
Das Beispiel, was ihr da gespielt habt, ist eigentlich auch eine meiner persönlichen Lieblingsgeschichten, weil da ganz viel reingeflossen ist, auch an Herzblut und Vorarbeit. Die Geschichte im Endeffekt begleitet ein Paar bei ihrem ersten Besuch im Swingerclub. Auch wieder sowas, wo wir gesagt haben, das, glaube ich, viele Paare, viele Menschen denken darüber nach. Ein ganz kleiner Teil lebt diese Fantasie jemals aus. Und es war auch so eine, dass wir wollen diese erste Hemmschwelle nehmen, dass man sowas mal ausprobiert, eben durch realistische, nahbare Inhalte, wo man sagt, okay, so ist es wahrscheinlich in echt und sich an dieses Thema heranzutasten. Und das ist im Endeffekt mehrere Sprecher, Soundeffekte, klassische Sachen, Türen gehen auf und zu, Fußschritte, aber eben auch Stöhnen, Sex, das Bett, die Kissen, die Decke, Kondome, die aufgemacht werden, all solche Effekte werden da abgebildet, um das eben möglichst immersiv zu gestalten.
Wie macht ihr das? Also wenn ihr aufnimmt, macht ihr dann wirklich ein Päckchen Kondome auf, damit es auch so knistert, wie das soll?
Bei manchen Effekten ist es tatsächlich die reale Tat, bei manchen Effekten nicht. Also zum Beispiel Kondome, ja, haben unsere Sounddesigner schon vor dem Mikro aufgerissen. Es haben jetzt nicht jedes Mal Menschen Sex irgendwie mit einem Mikrofon daneben, um diese Soundeffekte zu produzieren. Das ist tatsächlich ein lustiger Gag. Unsere Producer haben da inzwischen halt viele interessante Techniken entwickelt, die sehr ähnlich klingen. Es involviert oft Obst, sage ich jetzt mal. Interessant.
Lass mich mal so menschlich neugierige Fragen direkt loswerden. Was sind denn die Themen, die bei euch am meisten geklickt werden? Was hören eure Hörer denn gern?
Da habe ich mir tatsächlich gerade frisch die Daten wieder zukommen lassen. Es ändert sich auch, aber es gibt auch so ein paar Dauerbrenner. Tatsächlich, Threesome Dreier ist einfach ganz oben. Das ist einfach unsere Nummer 1 Kategorie, die sowohl von Männern als auch von Frauen mit Abstand am meisten geklickt wird. Danach haben wir Oralsex für Frauen, ist ein Riesenthema. Ja, und Romantik tatsächlich, also romantischer Sex, einfach, wir vertaggen ja alle unsere Stories und wenn die Story einfach romantisch ist, meistens dann mit einem Pärchen, irgendwie eine besondere Erfahrung für dieses Paar, der eine hat eine Überraschung für den anderen, solche Stories werden auch ganz, ganz viel geklickt und gehört.
Mhm. Bevor ich dir weitere neugierige Fragen zu deinen Hörerinnen und Hörern stelle, sag mir doch mal ganz kurz, damit wir das so einschätzen können, wie viele davon habt ihr denn? Weil ihr bootstrappt Bloom Intimate Stories, ja? Das heißt, ihr müsst wahrscheinlich profitabel sein, weil sonst ist es ja irgendwann vorbei mit dem Unternehmen, das ja schon 2020 gegründet wurde.
Genau, also wir sind profitabel. Wir sind damals mit einem kleinen eigenen Investment reingegangen und hatten halt den Vorteil, dass wir viel in-house machen konnten. Wir hatten, also in unserem Gründerteam sind Programmierer, und wir haben halt die Content-Produktion sehr lean angefangen. Wir geben inzwischen seit mehr als das Zehnfache, würde ich sagen, pro Folge aus, was wir damals ausgegeben haben. Damals wirklich eher günstig wie möglich. Inzwischen haben wir auch Sprecher, die zum Beispiel für Netflix gesprochen haben. Und ja, wir haben es geschafft, mit unseren Nutzerinnen und Nutzern profitabel zu werden. Auch relativ schnell. Das war echt erstaunlich. Die Story, die ich da immer gerne erzähle, ist, wir haben die Website gelauncht und haben gleichzeitig dann eben auch angefangen, Marketing zu machen, Content-Marketing, haben auf verschiedenen Plattformen Inhalte ausgestreut und dann plötzlich kam nach so ein paar Tagen, habe ich mal in die Datenbank geschaut und dann waren da User-Accounts und ich zum CTO habe gemeint, hey, hast du neue Test-Accounts erstellen? Er so, nö, wieso? Ich so, ja, das sind irgendwie 20 neue Accounts und ich so, hä, das ist komisch. Und dann war so, ja, nee, das muss dann scheinbar schon die ersten Effekte von unserem Marketing gewesen sein. Also das ging relativ schnell und brisant los. Aber jetzt, um dann die zweite Frage zu beantworten. Wir haben inzwischen seit über 500.000 angemeldete Nutzer auf der Plattform. Das sind also Free-User erstmal, weil jeder kann bei uns sich anmelden und erstmal kostenlos auch hören. Und einige Stories sind immer kostenlos. Wir rotieren die auch jeden Monat, kommen ein paar kostenlose rein und werden wieder Premium. Und ein nicht insignifikanter Part davon ist Premium im Endeffekt. Und das hat uns geschafft, dass wir letztes Jahr die siebenstellige Umsatzschwelle auch überschritten haben. Von daher, da waren wir sehr happy.
Toll. Wer sind eure Hörerinnen und Hörer? Was weißt du über die und wer ist eure Zielgruppe?
Wir sind sehr spitz, würde ich sagen, angefangen mit unserem Branding war for women and couples, also an Frauen und an Paare gerichtet. Das hat sich auch bis heute so durchgezogen. Wir haben aber gemerkt, dass wir doch eine deutlich diversere Gruppe an Usern ansprechen in der Zwischenzeit. Die sind jetzt nicht in der Mehrheit, aber wir haben sie. Immer noch sind ungefähr 70% unserer User weiblich. Und der Großteil unserer User ist in den 30er und 40ern, also zwischen 30 und 40 im Alter. Zwischen 30 und 49 im Alter. Also. Und 52% davon geben an, dass sie in einer Beziehung sind. Also tatsächlich nur die Hälfte unserer User sind in Beziehungen. Es wird auch, und selbst von denen, die in Beziehungen sind, geben einige an, dass sie auch alleine hören. Also die, man kann sagen, dass definitiv unter 25% unserer User tatsächlich zusammenhören.
Wo findet ihr denn eure Hörerinnen und Hörer? Also ich stelle mir das jetzt eben vor, also Frauen oder Paare, die sind ja überall im Netz unterwegs. Ihr sprecht ja keinen Fetisch an. Ihr sprecht ja eben bewusst nicht irgendjemand mit einem Special Interest an, sondern eben hier die beiden, die irgendwie zwei Kinder haben und da ist jetzt gerade nicht mehr so viel los und deshalb, die sind ja überall. Die sind ja von LinkedIn über Instagram und überall und da dürft ihr überall nicht sein.
Korrekt. Also Marketing in unserer Industrie, und das werden dir sicher auch die anderen Vertreter in dieser Industrie gesagt haben, ist eine Riesen-Challenge. Wir sehen das aber auch als Stärke von uns und unserer Firma, weil wir einfach diese Expertise aufgebaut haben, eben weil wir auch nicht mit Funding gestartet sind und nicht plötzlich einen Marketing-Job von 1 Million hatten, die wir plötzlich irgendwie breit streuen konnten, mussten wir mit organischem Marketing anfangen. Was, glaube ich, für viele dann auch tatsächlich der Weg ist. Selbst wenn du plötzlich 1 Million hast, kannst du es gar nicht so ausgeben, wie du es gewohnt bist. Wir sagen immer so, wenn du jetzt irgendeinen typischen Online-Marketer holst, der früher bei einer Sockenfirma gearbeitet hat im E-Commerce, der wird bei uns auflaufen, weil dem seine Meta-Kampagnen und Google-Kampagnen kann er nicht fahren. Der muss sich neu umschauen, der muss sich neu umorientieren. Und bei uns ging es eben primär über Content-Marketing. Wir haben gesagt, wir sind stolz auf unseren Content. Und wir spielen den da aus, wo man uns ausspielen lässt. Also ganz viel auf eben Plattformen wie YouTube, auf Pornhub, auf als Podcast etc. Überall, wo quasi Audioinhalte gut präsentierbar sind, spielen wir die auch aus. Und da ist dann natürlich wieder die Frage, wie sind die Regeln der jeweiligen Plattform? Auf YouTube kann ich nicht das Gleiche wiedergeben wie auf Pornhub. Wir hatten auch eine große Diskussion, wollen wir auf Pornhub sein, weil natürlich viele der Inhalte da dann doch fragwürdig sind vom ethischen Aspekt, wie die erstellt wurden. Wir haben uns damals dann aber entschieden und gesagt, doch, gerade deswegen, weil wir einfach zeigen wollen, es gibt Alternativen und es gibt auch andere Inhalte, wollten wir auf solchen Plattformen auch zugegen sein. Von daher also viel Content-Marketing und dann auch SEO ist im Endeffekt ein zweites Standbein von uns, um eben, wenn Personen genau das suchen, sollen sie auch genau das finden. Das sind im Endeffekt unsere zwei primären Standbeine. Dann haben wir viel mit Influencern gearbeitet. Wir arbeiten auch mit einigen anderen Marken in unserem Umfeld zusammen, also viel mit Sextoy-Brands, mit denen wir dann gemeinsam teilweise auch Content erstellen. Und eben mit der Firma Lovins zum Beispiel haben wir eine Kollaboration. Die haben ein Feature in ihren Sextoys, wo man die Sextoys per Bluetooth synchronisieren kann mit Patterns, mit Mustern. Und wir haben Patterns erstellt zu unseren Stories, dass wenn quasi in der Story was Bestimmtes passiert, dann korrespondiert das Toy dazu. Und das ist auch ein tolles Feature, was sehr wenige anbieten und gibt dem Toy-Nutzer einen großen Mehrwert im Endeffekt und gibt uns halt einen Haufen neue Nutzer, die das nutzen wollen.
Das ist total spannend und auch ein sehr schöner Impuls eigentlich, nochmal darüber zu sprechen, wie viel Tech eigentlich in eurem Unternehmen steckt und wie viel Tech auch an Sexualität verändern und vielleicht verbessern kann. Du hast mal erzählt, bei euch gab es irgendwann mal Hörerbriefe, in denen stand sinngemäß, ich finde die Story super, aber die fände ich noch besser, wenn sie mehr auf mich persönlich ausgerichtet wären. Also klar, ihr versucht natürlich schon, da viel Identifikationsfläche zu schaffen, indem es eben auch ein Paar ist, das da in einen Swingerclub geht, aber noch individueller wäre schöner. Und dann kam euch die Idee, ja, ist ja eigentlich möglich, wir könnten ja da KI einsetzen.
Korrekt. Es war nicht so die direkte Linie, genau so, also über Umwege sind wir da angekommen. Genau, also im Endeffekt ist ein Feature, also klar, wir bekommen viel Feedback auf allen möglichen Social-Media-Kanälen, per E-Mail. Wir haben aber auch das spezifische, den Perk, den User-Vorteil für Premium-Nutzer, Wenn man ein Premium-Nutzer ist, kann man uns tatsächlich ein Formular ausfüllen mit seinen Story-Fantasien und Wünschen. Das wird auch jede Woche von unserem Content-Team gelesen. Das Problem ist, dass wir da mehrere tausend bekommen. Und es ist gar nicht möglich. Wir releasen mehrere Folgen die Woche, aber nicht mehrere hundert oder tausend. Aber gleichzeitig ist natürlich je persönlicher und spezifischer, desto prickelnder ist es auch irgendwie. Und daher haben wir gesagt, okay, was können wir da machen? Und dann sind wir eben letztes Jahr bei KI gelandet. Das war, als ChatGPT auch gerade groß irgendwie angekündigt wurde und die Welt in Flammen aufgegangen ist deswegen. Und jeder gesagt hat, oh Gott, das verändert die Welt und was ist mit meinem Job? Und wir haben uns natürlich auch angeschaut, was kann man mit KI machen, mit textbasierter KI, mit Large Language Models, was kann man mit Voice Cloning, wie weit ist die Voice Cloning Technologie? Und wir haben einfach gesagt, jeden Freitag soll sich jedes Teammitglied so 2, 3, 4 Stunden nehmen und einfach ein bisschen rumexperimentieren. Googelt ein bisschen, schaut ein bisschen, lest Artikel und kommt mit Ideen zurück. Und unsere Chefschreiberin zu dem Zeitpunkt hatte dann irgendwann die Idee Chatbots. Und dann haben wir gesagt, okay, wenn wir jetzt uns so ein Chatbot-Modell nehmen, was könnten wir damit machen? Gleichzeitig war uns aber auch wichtig, von Anfang an zu sagen, wir wollen nicht unser Kernprodukt durch KI ersetzen. Das war auch, unsere Firma sind haufenweise Schreiber, Sprecher, Sounddesigner, die alles Kreativberufe, die natürlich auch vor allen Dingen letztes Jahr extreme Angst hatten, wo die Worte, die zwei Buchstaben KI oder AI überhaupt nur in den Mund genommen wurden. Und was wir dann quasi, bevor wir überhaupt irgendwas gemacht haben, hatten wir so eine Art Manifest geschrieben intern, haben wir dann auch später verwendet und externalisiert. Aber unser Manifest war, wir wollen unser Kernprodukt, wo Kreative, wo Menschen involviert sind, nicht ersetzen. Wir wollen es nur einsetzen, um etwas zu schaffen, was ohne KI nicht möglich wäre. Also egal, was wir machen, wenn wir es heute schon machen könnten, auch wenn es teuer ist, würden wir es nicht mit KI machen. Also Kostenersparnis ist kein Faktor für uns. Und so sind wir dann bei dem Chatbot gelandet, weil im Endeffekt erstens die Großteil unserer Charaktere und Sprecher hätte überhaupt keine Lust, jetzt sich irgendwie stundenlang in ein Callcenter zu setzen und allen Nutzerinnen und Nutzern zu antworten. Mehrere Millionen Worte wurden jetzt seit Launch schon ausgetauscht und über mehrere 10.000 Stunden von Audio generiert. Und was wir jetzt im Endeffekt gemacht haben, ist, wir haben Chatbots erstellt, die auf die Charaktere in unseren Stories geprimed sind. Also du bist jetzt Joel aus dieser Story. Und da haben wir ihnen die Character-Background-Stories gefüttert und ein User-Profil gegeben, im Endeffekt, du bist so und so alt, dein Geschlecht ist das, deine sexuellen Vorlieben sind das, deine Hobbys sind das. Und hier sind alle unsere Scripts und Stories im Sinne von als Beispiele, wie du dich in einem sexuellen Kontext verhalten würdest. Und das war so, da geht noch viel mehr rein, aber es ist auf dem High-Level, was wir auf der Textbasis gemacht haben. Und gleichzeitig haben wir gesagt, zum Beispiel, da darfst du dich nur wie in einer Sexting-Unterhaltung verhalten. Also nicht mehr als 2, 3 Sätze schreiben zum Beispiel. Weil wir eben nicht wollten, dass Nutzer dann hergehen, bitte schreib mir diese Geschichte in mindestens 20.000 Wörtern, um da unser Produkt im Endeffekt zu ersetzen. Sondern es ist, die Metapher ist WhatsApp, iMessage, Tinder, Sexting im Endeffekt. Und das war der erste Schritt. Also da kam unsere Chefschreiberin und hat diesen Chatbot da geprimed und hat angefangen, hat den dann so geteilt mit unserem Team übers Wochenende. Und dann ging unser Slack richtig ab. So, oh, wie cool, ich habe hier mit Joel über Gärtnern geredet und plötzlich wollte er mich im Garten flachlegen irgendwie. Und dann haben Leute ihre Chatlogs geteilt. Und das war das Nächste. Wir haben halt die Chatbots schon so gemacht, dass sie eigentlich immer ein sexuelles Interesse an dem Gegenüber haben. Wir wollen die gar nicht so, dass du damit jetzt über Gärtnern redest. Sondern nach 3, 4 Nachrichten würde er sagen, ist ja schön und gut, dass du Tomaten anpflanzen willst, aber eigentlich will ich was ganz anderes mit dir im Garten machen. Und das war der erste Schritt. Und der zweite Schritt war dann zu sagen, okay, wir sind aber eine Audioplattform. Und was unsere Hörerinnen und Hörer ja wirklich lieben, sind die Stimmen unserer Sprecher und Sprecherinnen. Das heißt, und das war dann wirklich nochmal, hat eine Überwindung auch bei uns gekostet, an unsere Sprecher und Sprecherinnen heranzutreten und zu sagen, hey, bitte jetzt nicht schreien oder ausrasten oder auflegen. Wir wollen mit euch über KI sprechen. Aber wir wollen es richtig machen. Dann haben wir eben über unser Manifest gesprochen. Wir haben gesagt, wir wollen euch nicht ersetzen. Wir werden niemals unsere Kernstories mit KI produzieren. Stattdessen wollen wir etwas schaffen, was so gar nicht abbildbar wäre. Und haben dann nochmal neue Lizenzverträge mit denen abgeschlossen, wo wir wirklich genau gesagt haben, wir lizenzieren eure Stimme, wir brauchen von euch Sample-Material. Das wird nur für diesen einen Use Case verwendet. Wenn wir jemals was anderes mit KI machen wollen würden, würden wir wieder mit euch sprechen und wieder einen neuen Vertrag aufsetzen. Und So hatten wir dann auch eine über 90-prozentige Opt-in-Rate im Endeffekt unserer Sprecher und Sprecherinnen.
Werbung. Eure Unternehmensräume brauchen ein Update? Bei IKEA findet ihr alles für die ideale Arbeitsumgebung. Mit der kostenlosen Anmeldung im IKEA Business Network, dem Kundenclub für Unternehmen, profitiert ihr außerdem von exklusiven Vorteilen. So könnt ihr als Mitglied jetzt ein Makeover für eure Unternehmensräume im Wert von bis zu 20.000 Euro oder eine von 10 500 Euro Geschenkkarten gewinnen. Stellt einfach bis zum 31. Mai euer Unternehmen vor und beschreibt, welchen Bereich eurer Räume ihr verändern würdet. Jetzt IKEA Business Network Mitglied werden und Gewinnchance sichern. Unter ikea.de/network.
Glaubst du, damit das funktioniert, damit der Chat mit dem Chatbot für mich ansprechend ist, braucht man dafür ein bestimmtes Verhältnis zu KI? Also ich beobachte zum Beispiel, es gibt seltsame Verhältnisse, die Menschen zu KI haben. Es gibt Leute, die sind immer besonders herrisch mit ihrer Alexa und die wird immer angeschrien. Oder es gibt Leute, wenn die mit ChatGPT schreiben, dann haben sie immer so eine leichte Überheblichkeit, weil ich bin ja doch schlauer als die Maschine. Muss man dafür ein richtig gutes Verhältnis zu KI haben, dass das funktioniert?
Man muss offen sein. Also wenn man jetzt die ganze Zeit nachbohrt und fragt, hey, du bist doch gar nicht echt. Und weil der Bot wird dann schon sagen, nee, doch, ich bin echt, ich bin der Joel, jetzt komm schon, hör doch auf, so einen Quatsch zu sagen. Aber irgendwann kann man diese Bots brechen und irgendwie, das ist einfach der Technik geschuldet. Also wenn man sie brechen will, kann man sie brechen. Dann kann man sie ins Absurdum führen, dann kann man sie vorführen, dann wird man, also dann hat man vielleicht auch Spaß daraus gewonnen, wenn man da einem daran was liegt. Aber man muss sich darauf einlassen, auf diese Metapher, würde ich sagen, auf diese Fantasie. Und wir machen das auch ganz offen. Also wir sagen ja, es ist ein AI-Powered-Chatbot und es steht auch Beta dran. Und also wir kommunizieren das, wir wollen niemandem das Gefühl geben, ach, ich rede gerade mit der echten Stimme und der ist jetzt im Callcenter nur für mich. Das heißt, man braucht diese Offenheit. Wenn die aber da ist, dann kann man da schon wirklich schöne Unterhaltungen führen. Vor allen Dingen so Fantasien quasi kreieren. Also was hast du für Ideen, wenn wir beide an den See gehen? Was kommt dir da in den Sinn? Und dann entstehen da wirklich schöne Unterhaltungen, die dann sich langsam so auch an Sexuelle annähern. Das ist so unsere Erfahrung. Wenn man zum Beispiel knallhart einsteigt und sagt, ficken XY, los, dann ist es auch nicht so gut, weil ich glaube, die Spannung entsteht in diesem, das ist ja auch beim Sexting so, es ist nicht wirklich. Die letzten drei Nachrichten sind wahrscheinlich die wenigsten spannenden. Das eigentlich, was vorher passiert ist, das Spannende, dieses Knistern aufbauen. Und das kann der Bot schon recht gut.
Also er hat ja kein Einfühlvermögen, obviously. Aber trotzdem schafft er das, da so ein bisschen Stimmung erstmal zu kreieren, bevor er dann zur Sache kommt.
Ja, und nochmal, um vielleicht auch das zurückzuziehen, was du gesagt hattest, der Ton des Nutzers, wie man seine Alexa oder so anspricht, das versteht der Bot dann schon auch. Also wenn man hier herrisch angesprochen wird, der Bot ist ein People-Pleaser, würde ich sagen. Also der ist schon so programmiert, dem Nutzer zu gefallen, der Nutzerin zu gefallen. Das heißt, wenn man sehr herrisch an diese Person rangeht, dann würde der sich darauf einlassen. Wenn der jetzt natürlich, wenn wir den Prime, du bist ein dominanter Alpha-Male, dann würde sich so eine Dynamik ergeben, wo man vielleicht nochmal zurückpusht. Aber wenn man es lang genug versucht, würde der Bot wahrscheinlich einbrechen, weil in seiner Kern ist es doch irgendwo ein Support-Bot, der darauf angelegt ist, Nutzerprobleme zu lösen, die in dieser Form halt eher sexuell erotischer Natur sind.
Mhm. Es gibt hier aber auch Unternehmen, die haben das Thema mit dem Bot so weit getrieben, dass es so eine Art Girlfriend wurde. Also es gab ein amerikanisches Unternehmen, das heißt Soulmate, die haben Avatare geschaffen und da haben Nutzer dann wirklich das Gefühl gehabt, das ist meine virtuelle Freundin und das hat dann pleite gemacht, das Unternehmen, und die Leute waren heartbroken, die waren total traurig, weil ihre Freundin halt dann plötzlich weg war. Würde denn das nicht eigentlich eurer Idee widersprechen, die ihr ja echte Menschen wieder näher zusammenbringen wollt und ihr das echte Erlebnis von Sex fördern wollt, wenn jetzt Leute anfangen, sich in so eine virtuelle Sexwelt abzukapseln?
Also diese Geschichten sind uns bekannt und wir schauen uns auch andere AI-Chatbot-Firmen natürlich an, wenn wir so ein Produkt entwickeln. Und was wir eben, also unser Ziel ist es erstmal, menschliche sexuelle Interaktion zu fördern und eigentlich nicht zu isolieren. Das war natürlich erstmal im Kern unserer Firma. Von daher haben wir uns solche Sachen angeschaut und überlegt, was wir da tun können, um eben nicht so eine ja, so eine extreme Boyfriend- oder Girlfriend-Beziehung aufzubauen. Und ich glaube, wir haben da ein paar Sachen, Entscheidungen getroffen. Also zum einen, man kann nicht seinen eigenen Avatar erstellen. Also man kann jetzt nicht sagen, create a new bot und da dem einen Namen geben, vielleicht ein Bild hochladen etc., sondern es sind bestehende Charaktere. Klar kann man mit denen auch eine Art Beziehung eingehen, aber auch da wiederum, dadurch, dass wir eigentlich gesagt haben, der ist eigentlich im Kern immer naughty, der ist eigentlich immer auf was Erotisches, Sexuelles aus. Die wenigsten Menschen führen eine Beziehung nur über eine sexuelle Ader. Also die viele dieser Girlfriend-Boyfriend-Experiences, die wollen auch von ihrem Tag erzählen und von wie es in der Arbeit war. Und da würde der Bot, ehrlich gesprochen, sehr schnell sagen, ja, ist schön und gut, dass dein Chef heute blöd zu dir war, aber du siehst doch echt sexy aus. Komm, lass uns hier unter die Dusche springen.
Könntest du dir vorstellen, dass KI bei euch, bei Bloom, noch weiter eingesetzt wird, beispielsweise um auch Bilder zu kreieren? Bewegtbilder vielleicht. Und das Ganze dann natürlich komplett ethisch, weil ich habe vorhin so ein bisschen durchgehört, ihr hattet Bedenken bei Pornhub, ethische Bedenken. Und es passiert ja tatsächlich in der Pornobranche auch, dass da Menschen ausgebeutet werden. Nicht per se, aber kann passieren. Und wenn Pornos KI generiert werden, wäre das kein Thema.
Also wir schauen uns natürlich alle möglichen Use Cases an und wir arbeiten auch in der Konzeption, also intern arbeiten wir ja auch jetzt schon in Konzeptualisierung mit verschiedenen AI-Tools. Also unsere Designer zum Beispiel nehmen gerne auch mal eine Art AI-Tool her, um dann zum Beispiel einen ersten Entwurf zu erzeugen. Also wir sind der Kapazitäten da bewusst, benutzen die aber nicht im Endprodukt im Endeffekt. Was jetzt die nächste Frage ist, bei Bild. Und bei Bildinhalten haben wir zumindest derzeit die Einstellung, dass wir keine Bildinhalte passend zur Action haben wollen, weil Bildinhalte einfach automatisch eine gewisse Handlung vorgeben oder eine gewisse Interpretationsart vorgeben. Klar, wenn die wieder AI generiert ist und man sich vielleicht die Charaktere dann auch erstellen kann, wäre das wieder ein anderes Thema. Aber das ist ja, was wir auch ganz viel aus unserem User-Feedback rauslesen, dass und was wir bekommen, was wir immer wieder zurückgespielt bekommen, was das Schöne an Audio ist, dass es nicht, im Englischen gibt es das Wort descriptive, ist also nicht definierend beschreibend im Endeffekt. Also was wir von vielen weiblichen Nutzerinnen halt hören, ist, dieses Vergleichen fällt weg im Vergleich zur visuellen Pornografie. Oh, wie schaut denn die aus? Was hat die denn für Schenkel etc. pp.? Und genau das wiederum fällt ja bei Audio weg. Und man kann sich da alles in diese Stimmen reindenken. Das kann jeder Mensch sein, jede Ethnität, jede Bodytype. Und das ist, glaube ich, das Schöne an Audio. Und ich glaube, das wollen wir einfach nicht aufgeben. Ich glaube, dass wir diesen, von daher würde ich sagen, sag niemals nie, aber in unserer jetzigen Ausrichtung und von dem, was wir sehen an Möglichkeiten, haben wir eigentlich kein Interesse an visuellen Inhalten.
Über visuelle Inhalte habe ich dann aber mit meinem nächsten Gast gesprochen, eine Berliner Sextech-Gründerin, die ich schon vor 2 Jahren mal bei einer Recherche kennengelernt habe. Damals hat sie recht frisch ihr erstes Sextech-Startup gegründet gehabt. Sie selbst benutzt eigentlich ganz gern das Wort Porno-Startup. Ein Jahr später musste sie das dann allerdings beerdigen. Das Startup war gescheitert, weil die Gründerin und ihr Co-Gründer keine Investoren finden konnten. Und das ist unser nächstes Thema. Wie groß ist der Sextech-Markt eigentlich? Und wie ist das Investmentklima da für Startups? Auch hier würde ich zuerst ganz gerne einmal hören, was Cindy Gallup, ihr erinnert euch, die Sextech-Pionierin, dazu sagt.
Oh my God, the money there is to be made out of sex. Obviously, we all have it, we all enjoy it, recession-proof, market never goes away. So I've been talking for several years about the fact that this is the next trillion-dollar category in tech.
Gallup sagt also, es sei der nächste Billiardenmarkt. Und auch wenn die Datenlage nicht besonders gut ist, weil es eben dann doch immer noch ein Tabuthema ist und bleibt und Menschen nicht so gerne darüber sprechen, gibt es verschiedene Untersuchungen, die das auch bestätigen. Das Marktforschungsinstitut Acumen zum Beispiel hat mal vorgerechnet, dass der globale Sextech-Markt 2021 bereits 80 Billionen US-Dollar groß war und 2030 120 Billionen erreichen könnte. Wie gesagt, es ist schwer, das wirklich nied- und nagelfest zu machen. Aber Gallups Argument, dass Sex einfach krisensicher ist, verfängt ja schon. Man müsste also meinen, dass das für Investoren interessant ist. Tatsache ist aber, es gibt kaum VCs in diesem Bereich, also keine, die sich auf Sextech spezialisiert haben. Ich kenne das auch aus eigener Erfahrung. Ich habe letztes Jahr versucht, einen Artikel zu schreiben über die Rising Stars im Sextech-Bereich. Ich war auf der Suche nach einem Investor oder einer Investorin, die mir 5 Startups aus dem Bereich Sextech nennen kann, von denen sie sich Großes erhofft. Und leider ist das daran gescheitert, dass ich keine einzige Investorin und keinen Investor in Deutschland, Österreich oder Schweiz gefunden habe, der oder die von sich behauptet, das ist mein Spezialgebiet, hier kenne ich mich aus und ich will mit dir darüber sprechen. Und es ist kein Einzelproblem, das ich jetzt da hatte. Gallup kennt das nämlich auch.
I mean, first of all, guys, I have to say that when it comes to sex tech, it is quite extraordinary how VCs and investors just absolutely embrace LOMO, love of missing out. Honestly, you would not believe how much investors do not want to make the absolute shit ton of money they could from sex tech.
Cindy Gallup sagt also, im Sextech bleibt im Prinzip Geld auf der Straße liegen. Es sei unglaublich, wie Investoren sich weigern, einen offensichtlich profitablen Markt zu entern und da Geld mitzuverdienen. Über die Gründe habe ich mit Pauline Schmiechen gesprochen, die ja selbst leidvoll diese Erfahrungen gemacht hat mit ihrem ersten Startup Voyal. Pauline ist studierte Informatikerin und hat aus dem Studium heraus ihr erstes Startup gegründet.
Wir wollten eine Art Twitter für Sprachnachrichten entwickeln. Das war noch vor Clubhouse. Wir hatten schon die Apps in beiden Stores und haben aber gemerkt, die Leute nehmen das nicht so ganz an, weil anscheinend alle doch Respekt haben vor ihrer eigenen Stimme, gerade so als erste App in dem Bereich. Wir haben dann relativ schnell gemerkt, das einzige Thema, was wirklich funktioniert, ist Liebe, Sex, Dating, Beziehung. Daraufhin haben wir einen Pivot gemacht zu nur Audio-Porno, also sexy Sprachnachrichten von Creatoren, die wie bei OnlyFans monetarisiert werden können. So bin ich in dem Bereich Sextech Adult Porno gelandet und inzwischen betreiben wir eine Cam-Seite.
Würdest du sagen, das ist dein Traumberuf, Gründerin im Sextech-Bereich zu sein?
Also als Kind habe ich davon natürlich noch nicht geträumt. Ich muss aber sagen, ich fühle mich in dem Bereich wahnsinnig wohl, gerade als Frau. Ich arbeite viel mit jungen Frauen in meinem Alter zusammen. Mir macht das wahnsinnig viel Spaß, ja.
Erzähl doch mal, wie die Anfänge waren. Du hast ja gesagt, das war eine Art Pivot, dass ihr von einem Audio-Startup in ein Audio-Sextech-Startup euch verwandelt habt. War das schwierig?
Also ich hatte immer schon öfter Ideen im Sextech-Bereich. Deshalb war das für mich ein ganz natürlicher Wechsel am Ende und ich habe selber nicht viel Angst dabei gehabt, weil ich bin in Berlin aufgewachsen, einer der liberalsten Städte Deutschlands, also große Berührungsangst hatte ich da nicht. Natürlich musst du mit deinen Investoren reden, gerade wenn du schon welche drin hast, dass du jetzt in einen anderen Bereich gehen willst. Wir hatten das Glück, dass unsere Business Angels sehr offen waren, was das Thema angeht. Dann gibt es die zweite Ebene, wo du es deiner Familie erzählen musst. Das war natürlich nochmal ein anderer Schritt, aber meine Mutter hat es verstanden und ist immer noch stolz auf mich und deshalb kann ich so weitermachen.
Lass uns nochmal ein bisschen genauer darüber sprechen, was Voyal gemacht hat. Also du hast gesagt, es waren sexy Sprachnachrichten von Creatoren, das heißt also von professionellen Porno-Starlets sozusagen. Menschen, die da was für Nachrichten geschickt haben.
Also wir hatten auf unserer Plattform eigentlich alles, was sich im legalen Rahmen bewegt. Wir hatten Männer, Frauen, Pärchen. Wir haben jeden Fetisch bedient. Girlfriend Experience, Financial Domination. Teilweise haben Pärchen sich einfach nur Geräusche aufgenommen während dem Sex. Teilweise wurden erotische Geschichten vorgelesen. Also wir haben da wirklich keinen Rahmen gesteckt und haben die Leute machen lassen, weil die Creator wissen auch am besten, was die Fans wollen am Ende.
Wollen wir da mal reinhören?
Ja, klar.
Good morning, baby. It's still pretty early. I was just laying here thinking about how I love the feeling of passion in the morning. How morning sex always starts with just the gentle stirrings of when we're both waking up and moving our bodies. Stirring under the sheets, waking up to the soft feeling on our skin. when I roll over and feel you next to me.
Das ist ja aber weniger explizit, das ist ja fast ein bisschen romantisch. Also glaubst du, bei den Nutzern ging es auch ein bisschen um Liebe?
Also ich glaube, bezahlende Nutzer in so einem Umfeld suchen immer ein bisschen Nähe und wollen einem Star jetzt näher sein, als sie es vielleicht beim visuellen Porno sind.
Als wir uns getroffen haben, da warst du gerade auf Investorensuche, eigentlich international. Ihr hattet das als Startup ganz klassisch geplant. Ihr hattet Business Angel drin, noch quasi von vor dem Pivot. Die sind mitgezogen, haben gesagt, ja klar, wir haben gesehen, okay, bei Audio Messages funktioniert der Bereich Flirt, Liebe, Sex ganz gut. Machen wir mit. Um dann zu skalieren und zu wachsen, habt ihr aber Wagniskapitalgeber gesucht. Und ihr habt VCs angesprochen, ob sie in euch investieren wollen. Erzähl mal, wie das so lief.
Also wir haben wirklich sehr lange versucht, Seed zu raisen. Ich würde sagen über 8-9 Monate.
Wie viel Geld habt ihr denn gebraucht?
Wir wollten 1,2 Millionen raisen für unsere Seed-Finanzierung und uns dann 15 Monate damit halten und wachsen. In Deutschland, das Feedback war sehr mau. Es gibt in Deutschland viele neue VCs oder Gründerfonds, die sich damit brüsten, nur in Sextech zu investieren. Ich habe während meinen Gesprächen leider gemerkt, irgendwie so richtig, wie sie das sagen, meinen sie es am Ende nicht. Und das soll jetzt auch nicht von mir frustriert klingen, dass ich kein Funding bekommen habe. Aber ich habe einfach oft gemerkt, so offen, wie sie sich geben, sind sie am Ende irgendwie doch nicht. Wir haben oft gehört, ihr seid irgendwie uns doch zu sexy oder von Business Angels dann, was soll denn meine Frau dazu sagen, wenn ich in sowas investiere? Und solche Aussagen machen mich sehr traurig, muss ich sagen. USA ist, was das angeht, auf jeden Fall ein bisschen offener, weil ich glaube, ich einfach denke, dass die den Markt und die Marktgröße ein bisschen mehr verstanden haben als die Leute in Deutschland.
Ja, aber wenn du schon sagst, Marktgröße, die ist ja riesig. Und da kann ich dir schon sagen, was der Investor seine Frau sagt, ich habe da investiert, weil es ein Wachstumsmarkt ist.
Das würde ich mir wünschen. Hoffentlich kommen wir da irgendwann hin, dass die Leute es so sehen.
Ja, was glaubst du, warum funktioniert hier die klassische Investorenlogik nicht? Boomender Markt, gehe ich rein.
Also ich dachte immer, dass die USA das prüdeste Land ist, was es so gibt, aber anscheinend ist es doch Deutschland. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass es dann im Portfolio steht, dass dann andere Investments nicht so stattfinden können. Also ich wünschte, ich könnte dir sagen, woran es liegt, weil dann könnte man besser daran arbeiten. Aber anscheinend braucht es da ein paar Vorreiter, dass die Leute mutiger werden, in die Richtung wirklich zu investieren. Und es gibt die Leute, die sagen, wir investieren in Sextech und am Ende investieren sie in ein Tampon-Startup, was ich auch wichtig finde, dass es die gibt, aber es ist für mich kein Sextech, das ist ein Hygieneprodukt und damit würde ich mich jetzt nicht brüsten, dass ich der neue, offene, Vogue VC bin, der in Sextech investiert.
Das stimmt, ja genau. Also was man tatsächlich viel findet, sind so Periodenprodukte im weitesten Sinne, in die investiert wird, aber weniger in die eigentlichen Sextech-Produkte. Ihr seid ja weltweit zum Fundraising unterwegs gewesen. Ihr habt auch in Bangkok mal gepitcht und ihr seid wirklich um die ganze Welt gereist, ne?
Ja, ja. Wenn es um Raisen im Sextech geht, muss man auch an die anderen Länder gehen und in die anderen Länder gucken. Wir haben auch viel in Israel probiert, weil dort hieß es auch, sie sind offener, was den Porno angeht. Aber der VC, mit dem wir am Ende in Verhandlungen waren, schon die Due Diligence angefangen hatten, sitzt auch in den USA. Und die haben wir auch getroffen auf der AVN, einer der größten Pornomessen der Welt in Las Vegas. Ja.
Ihr habt im Juli 2023 den Schlussstrich unter Voyal gezogen. Erzähl doch mal, wie es dann dazu kam, warum ihr euch dann zu dem wahrscheinlich doch traurigen Schritt entschieden habt.
Wie ich gerade gesagt habe, haben wir eigentlich die Due Diligence schon angefangen gehabt mit dem VC aus den USA, der ein Lead-Ticket machen wollte. Und ich bin mir relativ sicher, mit diesem Lead-Ticket hätten wir die Runde auch voll bekommen. Against the odds, dass ich eine Frau bin und dann noch Sextech, glaube ich, wir hätten dann die Runde geschafft. Leider haben sie uns abgesagt, weil viele ihrer Portfolio-Startups vom Silicon Valley Bank Crash affected waren. Und ich muss sagen, das ist natürlich wahnsinnig traurig für mich gewesen, so den Traum gehen zu lassen. Ich kann aber trotzdem nicht böse sein auf den VC, weil es am Ende eine richtige Business-Entscheidung von ihrer Seite. Also wütend bin ich nicht, war eher traurig.
Und so richtig gehen lassen hast du den Traum ja nicht. Du hast Monate später dann schon das nächste Startup mitgegründet im gleichen Bereich. Das heißt jetzt Voyeur House. Erzähl mal.
Ja, also nachdem ich dann offen kommuniziert habe, dass es mit Voyeur vorbei ist, habe ich viele Angebote bekommen, nicht nur aus dem Adult-Bereich, auch aus anderen Bereichen. Ich habe mit allen geredet, ich habe mir auch die anderen Bereiche mal wieder angeguckt und angehört.
Also ganz klassische Bereiche, Consumer Goods oder was auch immer, ja.
Ja, ich habe aber gemerkt, ich will in dem Bereich noch bleiben, ich bin noch nicht fertig. Ich habe gerade erst angefangen, da meine Connections zu machen, mir da meine Welt aufzumachen und habe mich entschieden, bei Voyeur House einzusteigen. Wir haben es tatsächlich nicht gegründet, sondern haben die Geschäftsführung übernommen von einem bestehenden Unternehmen. Ich mache das auch weiterhin mit meinem alten Partner von Voyal zusammen. Wir machen zusammen die Geschäftsführung. Ich mache weiterhin Tech, er macht Marketing.
Der Pitch von Voyeur House ist, dass man über diese Camps Leute 24/7 quasi beobachten kann, was ja so ein bisschen auch versprechen würde, auch in alltäglichen Situationen Leute zu sehen. Was ich gesehen habe, war alles eigentlich nicht wirklich alltäglich. Also in gewisser Weise schon, aber es war jetzt niemand beim Abspülen, es war niemand beim Netflix gucken und es war niemand beim Arbeiten, sondern es waren vornehmlich Menschen, die auf Betten rumlagen und nicht viel anhatten.
Ja, also ich würde sagen, wir sind keine klassische Cam-Seite. Eine klassische Cam-Seite hat ja immer diesen One-on-One-Aspekt. Wir sind eher eine Mischung aus einer Cam-Seite und Big Brother. Also du kannst wirklich in der Wohnung verschiedene Räume 24/7 angucken. Echte Leute in ihren echten Wohnungen mit ihren echten Partnern. Der Fetisch Voyeurism bedeutet natürlich Leuten zugucken, auch beim alltäglichen Leben. Man ist der geheime Beobachter. Du warst wahrscheinlich in unserem Archiv, wo wir meist die spicysten Szenen nochmal hochladen. Aber wenn du jetzt wirklich in den Livestream reingehst, kann es auch sein, dass jemand mal einen Kuchen backt.
Okay. Was macht ihr anders? Weil du hast ja gerade schon gesagt, also das Camgirl-Business ist ja an sich nicht neu. Wo ist der neue Ansatz von Voyeur House?
Gerade, dass man dieses Nebenbei-Stream hat, ist natürlich für den Creator angenehm. Wir sagen, ihr könnt euren OnlyFans-Content drehen, ihr könnt auch eine andere Cam-Show machen und unsere Kameras sind einfach dabei in den Ecken vom Raum und nehmen euch auch noch auf, was halt einfach zusätzliches Geld ist.
Mhm. Wer bezahlt?
Wir haben Revenue-Split, wir haben VIP-Memberships auf der Plattform, die schalten einem dann jeden Kamerawinkel frei. Dann gibt es noch Tokens auf unserer Plattform, um mit den Creatoren zu interagieren als Nutzer. Über einen Chat und auch über Financial Domination. Du kannst zum Beispiel dann dafür bezahlen, dass jemand duschen geht, dass jemand nackt putzt, was auch immer du gerne sehen magst. Mhm. Oder dass jemand abspült, kannst du wahrscheinlich auch für bezahlen.
Mhm. Okay. Verstehe. Sind das auch wieder überwiegend Männer, die da bezahlen?
Ja, auf jeden Fall.
Du hast in einem LinkedIn-Post geschrieben, dass Sextech und die Adult Industry sich auch noch sehr verändern werden durch den Einsatz von Technologie und zum Beispiel Virtual Reality. Das ist ja irgendwie auch was auf der Hand liegt. Jetzt macht ihr mit Voyeur House etwas, was überhaupt nicht virtual ist, sondern das ist ja genau der Ansatz, dass man sagt, dass man wirklich nah am echten Leben dran ist. Gleichzeitig bist du ja auch Programmiererin, deshalb wahrscheinlich auch der Tech-Welt sehr nahe. Wie siehst du, wie wird sich das entwickeln? Wie wird Technologie den Adult-Bereich verändern, bereichern und was lässt sich vielleicht gar nicht mit Technologie irgendwie besser machen, weil es am Ende halt einfach ums Echte und um Menschen geht?
Also ich glaube, AI wird den Adult-Bereich extrem verändern, natürlich auch zum Positiven. Ich glaube aber, dass es da einen wahnsinnigen Backshift geben wird zu echten Creatoren, zu echtem Content. Vielleicht wird sogar eine Art Siegel geben, das ist wirklich ein echtes Bild, was der Creator selber gemacht hat. Das ist wirklich gerade der Creator, der wirklich selber mit dir schreibt. Ich glaube, das wird immer wichtiger in den Zeiten, die jetzt kommen.
Werbung. Ob für den Business-Trip oder das Corporate-Event, Scandic Hotels ist euer Place to Stay. Mit rund 280 Hotels in 6 Ländern ist die Scandic Hotels Group die größte Hotelkette im Norden Europas. Und auch in Deutschland ist Scandic Hotels auf Expansionskurs. Neben Hotels mit zentraler Lage in München, Hamburg, Berlin und Frankfurt ist Scandic nun auch in Nürnberg vertreten. Euch erwarten inspirierende, kreative Umgebungen, flexible Räumlichkeiten mit modernster Technik und viel Nachhaltigkeit. Vom Fairtrade-Kaffee bis zu recycelbaren Böden. Erfahrt jetzt mehr unter scandichotels.de.
Was glaubst du, was gibt es für Trends im Technologiebereich, die im Sextech-Bereich noch besonders wichtig werden? Zum Beispiel stelle ich mir vor, Augmented Reality könnte ja da auch noch was sein. Das schafft ja nochmal ein neues Gefühl von Nähe.
Auf jeden Fall wird auch schon getestet, wie weit man mit der Apple Vision Pro dann doch Porno konsumieren kann, obwohl Apple das gar nicht will.
Aber es ist irgendwie naheliegend.
Ja, also ich glaube, Porno ist halt der größte Treiber in der Technologie, war es schon immer, wird es immer sein. Jede neue Technologie wird erstmal dazu benutzt, um Porno zu konsumieren oder Erwachsenenunterhaltung. Und so wird es auch bleiben. Und ich glaube, dass Apple Vision Pro genauso wie Google zumindest 30% wahrscheinlich zum Pornokonsumieren benutzt wird und für 70% für was anderes.
Könnte das dann vielleicht auch die Sache mit den Investoren und der Finanzierung von solchen Startups in dem Bereich erleichtern? Also wenn da Technologie ist, die sich einfach anbietet, die sich beweist in dem Bereich.
Ich hoffe es, aber solange so Unternehmen wie Apple es immer noch sperren auf neuen Geräten, bleibt es natürlich schwierig. Es sind immer die großen Firmen, Facebook, Instagram, Apple, die immer noch sehr anti-Porno sind. Und ich sehe da auch in nächster Zeit keine Besserung. Ich glaube, in Amerika wird es eher noch strenger.
Wie ist denn die Finanzierungssituation bei eurem jetzigen Startup?
Wir finanzieren uns komplett selber, haben aber nichts dagegen, für größere Sprünge nochmal ein Investment aufzunehmen. Aber ich bin gerade ehrlich gesagt ganz froh, dass ich nicht fundraisen muss, sondern endlich mal wirklich arbeiten kann. Und das werde ich jetzt noch ein bisschen weiter so genießen.
Worin besteht deine Arbeit in erster Linie?
Natürlich Growth. Wir arbeiten viel am Growth. Wir arbeiten viel daran, neue Creator für unsere Plattform zu gewinnen. Wir verbessern die Plattform, Marketingstrategien.
Marketing ist ja noch ein wesentliches Stichwort in dem Bereich Sextech. Schwierig, ne?
Alles in meinem Bereich ist irgendwie ein bisschen schwieriger als bei normalen Unternehmen, würde ich sagen. Das ist zum einen natürlich Werbung. Wir dürfen nicht überall Werbung schalten. Es gibt extra Werbeplattformen. Meistens dürfen wir nur auf anderen Porno-Webseiten unsere Werbung auch schalten. Das geht natürlich dann auch bei Payment weiter. Wir dürfen natürlich auch kein Stripe benutzen. Wir dürfen kein PayPal benutzen. Wir haben unsere eigenen Adult-Payment-Anbieter. Ich finde es aber irgendwie spannend. Ich muss bei jedem, was ich mache, eine extra Meile gehen. Und das ist die Challenge, die ich irgendwie brauche. Mir macht das Spaß.
Hast du ja schon gesagt, du hättest auch Angebote aus anderen Branchen gehabt, hast dich aber bewusst entschieden, da zu bleiben. Warum? Was fasziniert dich an dem Bereich Adult Entertainment, Sextech oder Porno?
Ich liebe die Creator-Kultur. Ich mag es, die Frauen zu unterstützen. Die sind von so viel Stigma getroffen, obwohl sie sich aktiv für diesen Beruf entscheiden und Porno so viel konsumiert wird von fast jedem Mensch der Welt. Gibt es trotzdem so viel Zensur für die Creator. Oft werden Konten eingefroren, also wirklich krasse Geschichten, die ich höre. Mir selber ist es jetzt passiert, dass mein Instagram geblockt wurde für mehrere Monate. Mhm. Dabei weiß ich ganz genau selber, was ich posten darf und was nicht. Am Ende wurde ich geblockt mit dem Grund, dass ich menschliche Ausbeutung zu sexuellen Zwecken unterstützen würde. Ich habe nichts Explizites gepostet. Und das war die größte Beleidigung an meinen Job, die ich jemals bekommen habe. Inzwischen bin ich wieder auf Instagram. Ja, irgendwie kommt man doch nicht umrum, um die großen Firmen, auch wenn sie einen so behandeln.
Mhm.
Ja, ich würde gern gegen das Stigma weiterhin kämpfen. Und selbst in Berlin, wenn ich Leuten von meinem Job erzähle, höre ich nicht immer nur, oh, das ist cool, sondern natürlich auch oft Gegenwind. Und da will ich gerne dran arbeiten.
Am Ende scheint es also für Startups in der Sextech-Branche der sinnvollste Weg zu sein, zu bootstrappen. Das macht Mike von Bloom Stories so, Pauline jetzt also auch. Und die letzte Gründerin, mit der ich gesprochen habe, setzt von Anfang an und immer schon komplett auf Bootstrapping. Seit kurzem kann sie von ihrem Business auch leben. Kathleen Krüger betreibt eine Plattform namens Frau Kruner. Klassisches Marktplatzmodell. Nicht sie selbst verkauft hier etwas, sondern andere. Ungewöhnlich aber ist, was auf Frau Kruner gehandelt wird. Vornehmlich getragene Unterwäsche nämlich. Dafür gibt es offenbar einen Markt, da ist ein Need und sie hat eine Lösung geschaffen. Jetzt könnte man natürlich fragen, ist das auch noch Sextech? Aber wenn man es mit Cindy Gallops Definition probiert, dann schon. Denn Tech innoviert hier eine besondere Form von Sex, also eigentlich ein Fetisch. Kathleen selbst hat mir erzählt, so wie viele andere Gründerinnen und Gründer mir das oft erzählen, wenn sie von ihrem Startup berichten, dass sie mit technischen Lösungen, die es vor ihrem Startup gab, unzufrieden war und deshalb eben beschlossen hat, eine bessere Lösung anzubieten, einen besseren Marktplatz für getragene Slips zu schaffen. Und ich glaube, auch von den Kunden her gedacht, ist ihre Technologie ein Enabler. Kathleen hat mir nämlich zum Beispiel im Vorgespräch von einem über 90 Jahre alten Kunden erzählt, der über ihren Marktplatz gebrauchte Slips kauft. Und man kann sich ja fragen, wo würde der sonst an sowas kommen, wenn nicht eben über den Marktplatz Frau Kruner?
Ich war selbst mal Verkäuferin und habe daraus etwas gegründet, was irgendwie viele Menschen anspricht, aber über das eben keiner spricht.
Du warst selber Verkäuferin von gebrauchter Unterwäsche.
Richtig, genau. 9 Jahre lang, so circa 8, 9 Jahre. Und das hat mir damals jemand erzählt. Und ich habe das dann auch gemacht. Und ich war sofort Feuer in Flamme, weil ich sexuell so offen war. Ich will jetzt nicht so sehr ins Detail. Und es war toll. Und es gibt auf jeden Fall einen Markt dafür. Und das war dann meine Geschäftsidee, ja.
Und wie hast du das damals verkauft, ohne dass es deinen Marktplatz gab?
Irgendwie am es gab, ja, also das Thema gibt es wirklich schon sehr lange. Ich würde sagen, 15 bis 20 Jahre lang war das schon durchs Internet. Und es gibt auch damals und auch heute noch einen Marktplatz dafür.
Mhm. Und dann hast du gesagt, da kann ich doch dann eben selber mir eine Plattform schaffen.
Richtig, genau, weil ich unzufrieden war. Ich glaube, das war so der Ansporn. Ich war wirklich sehr unzufrieden, weil es veraltet war, weil es keinen Support gab. Und man muss auch mal irgendwen erreichen können, wenn man irgendwo angemeldet ist auf irgendeiner Seite. Das war da eben nicht gegeben. Und das sind so Sachen, die ich auch eben anders mache. Ich bin immer erreichbar, auch am Wochenende. Und deswegen so aus dieser Unzufriedenheit ist halt mein Shop entstanden, ja. Mhm. Und es funktioniert.
Erzähl uns noch ein bisschen mehr von deinem Shop. Was genau gibt es bei fraukruner.de?
Ja, also hauptsächlich ist natürlich Unterwäsche, also Slips und Strings so. Natürlich getragen, keine Neuware. Socken, Nylons, Schuhe, Toys. Ich habe das auch so ein bisschen erweitert mit Fotos und Videos. Du kannst so ziemlich alles verkaufen. Es wurde auch gerade eine benutzte Bettwäsche verkauft, in der 4 Wochen lang geschlafen wurde. Ja, eigentlich alles, was irgendwie Körpergeruch hat. Das ist doch so ein bisschen der Zahn der Zeit, dass, ja, ich weiß es nicht, dass Leute das haben möchten von anderen benutzte Sachen, von Fremden.
Warum denn? Ist das Nähe?
Das ist eine gute Frage. Also ich kann es dir nicht so genau sagen, aber so ganz grundsätzlich ist es ja auch eigentlich Natur, also im sexuellen Bereich, wenn man jetzt an getragener Unterwäsche riecht, dann ist es ja schon irgendwie Duft. Das steckt in uns allen drin, dass dieses Animalische, weißt du, man riecht ja an dem Partner zum Beispiel auch. Man will wissen, ob der in welcher Phase des Zyklus vielleicht die Frau ist. Und deswegen ist das was ganz Natürliches. Also ich finde das auch gar nicht abschreckend irgendwie. Ich finde das was ganz Tolles, wenn man jemanden riechen kann. Und wenn man sich damit auch eine schöne Zeit machen kann. Es ist ja auch nichts verboten. Es ist Angebot und Nachfrage.
Ja.
Genau.
Ich frage trotzdem noch mal ein bisschen.
Ja, bitte frag mich alles.
Du sagtest eben, man riecht ja gern am Partner. Ja, klar, weil man den mag. Also ja. Das ist ja dann eben auch diese berühmte Chemie. Da stimmt ja dann eben die Chemie.
Genau.
Und dessen Geruch mag man sehr gerne. Ja. Aber woher weiß ich denn, dass mir der Geruch von derjenigen Person, die diese Unterwäsche getragen hat, die ich da bestelle, auch gefällt?
Das kann tatsächlich sein, dass du den ersten Geruch von jemandem nicht so gerne magst, aber dann den zweiten und dritten. Es kommt drauf an, manchmal muss man auch suchen. Manchmal ist es auch wirklich gleich der erste, dass es ein Volltreffer ist. Und ich glaube, so dieser Reiz der fremden Person, weißt du, und du hast eben keine Verpflichtung, aber so dieser Reiz, dieses, du kannst dir dieses Wäschestück jetzt nehmen, machst es dir gemütlich und packst es weg. Und das ist schon, das ist so ein Zusammenspiel aus ganz verschiedenen Faktoren und so ein bisschen Verruchtes hat es ja irgendwie wie auch.
Das sind in erster Linie allerdings Unterwäschestücke von Frauen, die da angeboten werden.
Richtig, ja. Also ich würde sogar sagen zu 99%, ja.
Und die Kunden sind in erster Linie Männer?
Ja, das ist ein klassisches Geschäft, aber ich habe auch Männer, die gut verkaufen, aber es ist dann wirklich wenig.
Mhm. Ja. Was kostet denn so ein getragener Slip?
Das kommt drauf an. Also es kommt auf die Marke an. Ein Hunkemöller-Slip kostet mehr als ein Basic H&M-Slip, den man in Mehrfachpackungen kauft. Mhm. Kommt drauf an. Also es gibt wirklich Leute, die stehen auf Markenware. Die geben dann auch gerne für so einen Slip, der mehr gekostet hat, natürlich mehr aus. Und es gibt auch welche, die mögen einfach Basic. Da geht es nur wirklich um den Inhalt. Mhm. Ganz verschieden. Aber es kostet so schwierig. Also sagen wir mal, einen Tag getragen, so 20 bis 40 €, so um den Dreh. Je nachdem, nach Verkäuferin, jeder kann da ja die Preise selbst machen, so ganz, ganz grob, ja.
Und dann ist es ein Marktplatzmodell. Also die Verkäuferinnen verkaufen ihre Sachen.
Richtig.
Und, ja.
Genau, es ist so wie eBay eigentlich. Jemand kommt zu mir, meldet sich an und macht seinen eigenen Job auf. Und sozusagen ist sie dann selbst Verkäuferin. Genau, ich bin nur diejenige, die die Plattform bereitstellt. Also Shop-in-Shop-System.
wenn man so 2 Tage lang seine Slips trägt, dann hat man quasi 15 Slips, die ich im Monat anbieten kann und jeden für 20. Oder wie funktioniert das?
Genau. Na, du musst ja so oder so, wenn du Verkäuferin bist, du kannst ja, also erstmal kannst du nicht jeden Tag tragen. Es ist ja Wochenende dazwischen. Du musst gucken, du darfst nur Montag bis Donnerstag versenden. Das kommt dazu. Wenn du freitags dann liegst bei der Post, dann hast du vielleicht auch deine Periode, dann kannst du auch nicht tragen. So gewisse Produkte kannst du nicht immer tragen, dann kommt es auch auf die Tragezeit an. Also man kann nicht sagen, ich trage im Monat 30 Tage lang jeden Tag ein Slip.
Weil die auch frisch versendet werden müssen.
Richtig, genau. Nur montags bis Donnerstag.
Ach so,
sonst,
okay.
Genau. Und was sie verdienen, ist auch sehr unterschiedlich. Ich habe Verkäuferinnen, die sind wirklich top. Also die verkaufen alle 2-3 Tage immer regelmäßig mit bei. Die kümmern sich aber auch um ihren Shop. Also die laden Artikel hoch und verändern irgendwas und neue Beschreibung. Dann habe ich aber auch die, die gar nichts machen. Die verkaufen ja noch nichts. Es gibt so ganz alte Profile, die haben sich angemeldet, kein Profilbild, keine Beschreibung, irgendwie 2 Artikel hochgeladen. Da passiert dann natürlich nichts. Also du musst schon ein bisschen mitmachen, aber ansonsten kannst du da richtig gut auch mit bei sein. Aber es wird immer ein Nebenverdienst sein. Das würde ich immer ganz klar sagen. Ich habe noch keinen bei mir, wo ich sage, die kann davon leben. Ja, aber es ist ein netter Nebenverdienst.
Du hast das Business machen, hast du ja gelernt, ne? Du bist Einzelhandelskauffrau, richtig?
Ja, ich habe genau Bürokauffrau, so in die Richtung und genau, bin auch staatlich geprüft, yay. Aber das, ich weiß nicht, ob mir das da geholfen hat, was ich da alles zusammengezimmert habe, das war irgendwie doch alles do it yourself, also ja.
Du kamst aus der Festanstellung, hast beschlossen, richtig. Ich mache das jetzt professionell, Businessplan geschrieben, um dann die Programmierer wo zu suchen?
Na, überall. Ich habe Brumm telefoniert und im Internet und die sind tatsächlich jetzt aber Berlin. Das ist gar nicht so weit weg von hier und das passt ganz gut, ja.
Mhm. Wie fanden die den Auftrag?
Ja, mega. Wir arbeiten ja heute noch immer zusammen. Ich werde auch wahrscheinlich, so lange wie es die Seite gibt, mit denen zusammenarbeiten, weil man die doch öfter braucht. Also gerade so Support-Sachen und ich habe kein technisches Know-how und man muss das tatsächlich haben, ja.
Mhm. 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 Wenn man jetzt im Bereich, ich weiß gar nicht, wie würdest du es denn bezeichnen, bist du im Bereich Pornografie oder Adult Entertainment oder Sexual Wellbeing unterwegs? Was sagst du?
Das ist immer die Frage. Das ist genauso die Frage mit, ist es Sexarbeit? Eigentlich nicht, weil es ist eine Grauzone. Also es ist schon erotisch, ja, aber eigentlich ist es auch nur Secondhand-Kleidung, die eben nicht gewaschen ist. Das kann man jetzt, ich glaube, du kannst das auslegen, wie du möchtest. Also es ist keine Sexarbeit und es ist irgendwie, ich bin weder weiß noch schwarz. Ich bin irgendwie in der Mitte. Vielleicht kann man mich auch gar nicht kategorisieren. Vielleicht ist das auch gut so.
Was erzählst du auf Partys, was du beruflich machst?
Ja, ne, ich habe einen Shop für getragene Unterwäsche.
Okay,
dann gucke ich, wie die Leute reagieren.
Dann hast du erstmal die ganze Aufmerksamkeit.
Dann erstmal, wie bitte? Erzähl mehr. Manchmal kommt auch gar nichts. Also meine Schwiegermutter hatte gesagt, aha.
Das,
aber die hat nach einem halben Jahr nochmal nachgefragt. Also.
Okay. Und was sagt sie jetzt, wo sie es weiß?
Ich hätte gar nicht gedacht, dass das so groß ist, was du da machst.
Mhm, okay.
Ja, gerade letztens.
Aber worauf ich hinaus wollte, also wenn man okay, in so einem Bereich arbeitet, der ja erstmal Augenbrauen hochgehen lässt,
ja,
sozusagen.
Mega.
Da findest du es unfair, dass du es manchmal schwerer hast als Menschen, die, keine Ahnung, eine App programmieren
ja,
und
voll.
Gegründet haben?
Total. Also ich finde sowieso, dass es immer dann unfair ist, gerade in dem Bereich. Du hast ja einen Stolperstein nach dem nächsten. Das ist ja wirklich schwierig. Die sind eigentlich komplett die Hände gebunden. Ich finde das immer so schade, dass alle immer so offen sein wollen. Aber eigentlich ist niemand offen. Also zumindest darf man es nicht offen irgendwie kommunizieren, wenn du irgendwo arbeitest. Aber ja, es ist sehr, sehr schwer, tatsächlich irgendwas zu machen.
Welche Stolpersteine sind dir als Unternehmerin?
Zum Beispiel Instagram, zum Beispiel. Ich darf ja gewisse Worte nicht schreiben, weißt du? Du wirst ja gleich zensiert. Dabei habe ich auf meinem Instagram-Account, da ist nichts Schlimmes zu sehen, weißt du? Ich achte auch total auf den Jugendschutz und bei mir sind alle ab 18 und verifiziert und das ist trotzdem immer irgendwie ein Problem. Es wird immer in die Richtung Sex abgestempelt, aber Instagram ist da auch sehr hart. Also zum Beispiel, es gibt aber auch andere Plattformen, das ist echt schwierig. Hm. Werbung, Google, auch schwierig. Also du kannst nicht so viel machen, außer einfach warten, das, was passiert im Laufe der Zeit.
Du bootstrappst auch. Also das heißt, du lebst also aus dem quasi, was du mit deinem Startup einnimmst?
Mittlerweile schon, ja.
Mhm.
Genau.
Und damit wächst du auch. Also guckst du, was du investieren kannst.
Richtig, genau. Ich war ja vorher auch noch angestellt. Bis vor ein paar Wochen, Monaten war ich auch noch, hatte ich nebenbei immer noch gearbeitet. Mhm. Meine Festanstellung nur mal ein paar Stunden weniger. Und genau, jetzt kann ich davon leben und ich gucke, was ich mache. Aber ich mache nicht so viel, muss ich sagen, mit Werbung. Genau, ich mache gar nicht so viel. Ich kann ja auch gar nicht.
Okay. Könntest du dir vorstellen, an irgendeinem Punkt auch mal einen externen Finanzier mit ranzunehmen? Beispielsweise ein Business Angel, der sagt, ja, ich bin auch dafür, für mehr Gelassenheit beim Thema Sex und ich unterstütze sowas?
Also wenn du jemanden hast, der genau das sagt. Ich habe das Gefühl, dass das eben niemand sagt. Es ist genauso wie mit gewissen Zuschüssen vom Land Berlin. Da wird man nicht ausgewählt werden, ist meine Meinung, weil man immer in dem Bereich Sex ist. Und das möchte eben niemand. Also fällt das schon mal alles weg. Also ich, ja.
Hast du das schon mal probiert?
Ja, genau. Ich habe schon probiert. Das ist dann alles tatsächlich schwierig. Auch so Digitalprämie und so. Das finde ich auch total kompliziert. Das ist mir meine Zeit zu schade und die Chance ist relativ gering.
Dabei, ich meine, Sex sells und es ist ja auch ein Riesenmarkt. Auch dieser Bereich Sex-Tech ist ein gigantischer Wachstumsmarkt.
Es darf aber keiner sprechen oder offen. Ich weiß nicht, wie das alle anderen machen, aber es ist schwierig. Immer hervorgehaltene Hand.
Verkaufst du auch selber noch Unterwäsche?
Ich habe zwei alte Stammkunden aus meiner Zeit vorher. Die sind aber nicht auf meiner Plattform. Die habe ich privat über einen E-Mail-Account und die bleiben auch bei mir. Ansonsten verkaufe ich nicht, nein. Ich habe auch gar keine Zeit dafür. Also es wird immer mehr aus meinen ursprünglich 6 Stunden, werden jetzt schon 8 Stunden Arbeit. Und es ist auch immer irgendwas. Immer ist irgendwas.
Wobei ja das Unterwäschetragen nicht viel Arbeitszeit
ist. Das stimmt, aber ich muss zur Post gehen, ich muss vakuumieren, ich schreibe einen Zettel, vielleicht mache ich Fotos. Deswegen, die Zeiten sind vorbei, ja.
Wow, also in diesem Gespräch habe ich sehr viel gelernt. Aber natürlich nicht nur da. Die ganze Recherche zu Startups im Bereich Sextech war wirklich spannend, weil auf der einen Seite fand ich vieles hier so klar den klassischen Startup-Logiken folgen. Da gibt es einen großen Markt, der ist in Teilen nicht mehr zeitgemäß. Da gibt es Probleme, für die Tech eine Lösung sein kann. Machen Startups. Auf der anderen Seite greifen die Logiken dann aber auch überhaupt nicht. In Deutschland gibt es beispielsweise kein Sextech-Unicorn und auch kein Unternehmen, das dem irgendwo nahe käme. Ja, da war einst Pornhub, die Mega-Erfolgsgeschichte im Sex- und Internetbereich. Mit einem deutschen Gründer wohlgemerkt. Aber dann? Uns werden als Wirtschaftsjournalisten ständig Geschichten von Startups versprochen, die völlig überraschend aus dem Nichts zu großen Stars werden. Vielleicht sind diese großen Überraschungen im Sextech-Bereich ja tatsächlich noch möglich.